Ja, am Anfang eines neuen Jahres nehmen viele Leute sich vor, Vorsätze zu schreiben oder wenigstens mit anderen Freunden auszutauschen, dass sie über das Jahr hinaus erfüllen wollen. Und viele schaffen es, manche schaffen es nicht, manche fangen erst mal an und merken doch, dass es zu schwer ist. Und ich denke, was sehr wichtig ist, dass wir erst mal eine Grundlage legen für Vorsätze, die wir machen. Und das soll auch so die Gedankenrichtung meiner Predigt sein, dass wir unser Ziel vor Augen setzen, wofür wir leben und ja, wo wir hingehen wollen. Ich möchte euch einladen, gemeinsam Gottes Wort aufzuschlagen, um den heutigen Predigtext zu lesen, Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 24. Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich möchte zum Anfang beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich danke dir, dass du uns Christus durch dein Wort auch vor unseren Augen stellst. Und ich bitte dir, Herr, dass du die Augen jedes einzelnen Zuhörers hier öffnest zu dieser Herrlichkeit von Jesus Christus, zu diesem Schatz, den es sich lohnt, nachzujagen, zu sammeln. Vater, ich bitte, dass du alle Härte hinwegnimmst, dass du uns hilfst, zu sehen, was in deinem Wort geschrieben ist, dass wir wachsen im Glauben, dass wir dich dadurch auch mehr verherrlichen können. In Christus Namen. Amen. Die Überschrift, die ich für die Predigt gegeben habe, ist Christus über alles schätzen. Das Auge ist ein faszinierendes Organ. Jedes Auge ist einzigartig. Die Farben der Iris sind einfach malerisch schön. Aber viel faszinierender als das Aussehen des Auges ist ihre Funktion. Die Pupille passt sich jeder Lichtintensität mühelos an. Und die Linse, die hinter der Pupille ist, hilft uns, auf verschiedene Distanzen zu fokussieren. Das Auge nimmt Informationen in Bildform schärfer auf als jede Kamera. Und von allen Sinnesorganen zusammengefasst, gelangen rund 2,5 Millionen Nervenfasern ins Gehirn. Die Augen liefern davon den größten Anteil von Nervenfasern, und zwar 2 Millionen. Mein Ziel an diesem heutigen Morgen ist es, euch vor Augen zu stellen, wie groß Christus ist. Oder Christus einfach erneut vor Augen zu stellen, wenn wir ihn vielleicht aus dem Fokus verloren haben. Ich habe unseren Text in 4 Punkten aufgeteilt. Der erste Punkt ist, Schätze sind zum Sammeln da. Das zweite Punkt, auf der richtigen Fährte. Dritter Punkt, Blinde sehen keine Schätze. Und der vierte Punkt, Herzen erweckt Christus zu schätzen. Und ich werde mich entlang den Text durcharbeiten. Zum ersten Punkt, Schätze sind zum Sammeln da. Wir lesen die Verse 19 und 20 wieder. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Wir haben in diesem Vers eigentlich zwei Aussagen, die genau gleich sind. Nur das eine ist in der negativen Form und das andere ist im positiven. Also du sollst nicht Schätze hier sammeln und du sollst Schätze irgendwo anders sammeln. Jedoch, was uns auffällt, ist, dass nicht gewarnt wird, keine Schätze zu sammeln oder dass das Sammeln von Schätze etwas Schlechtes wäre oder sogar nicht christlich. Nee, genau das Gegenteil wird uns beauftragt. Und zwar, sammel dir einen Schatz. Jesus ruft hier nicht auf, nur einen Schatz zu sammeln, sondern er sagt uns, wie wir diesen Schatz richtig sammeln sollen. Wir sollen es nicht hier auf Erden sammeln, weil alles hier vergänglich ist. Es kann entweder zerstört oder gestohlen werden. Stattdessen sollen wir unseren Schatz im Himmel sammeln, wo es Ewigkeitswert hat, wo es nicht zerstört oder gestohlen werden kann. An dem einen Ort ist der Schatz sicher und an dem anderen Ort ist es unsicher. Es ist wie wenn du zur Bank gehst, um dein Geld irgendwie zu investieren und der Bankkaufmann sagt, es ist besser, dein Geld hier anzulegen, als irgendwo anders. Aber anders zur Bank ist die Aussage, die Jesus hier trifft, mit hundertprozentiger Gewissheit getroffen. Das wird eintreffen. Also im Himmel ist es hundertprozentig sicher und auf der Erde hundertprozentiger Verlust. Und wenn wir genauer hinschauen, fordert das Sammeln von Schätze im Himmel das Ablegen von Schätze sammeln auf Erden. Also wir sollen das eine lassen und das andere dafür machen. Jesus sagt auch nicht, dass wir Schätze auf Erden und im Himmel sammeln sollen oder dass wir mehr Schätze im Himmel sammeln sollen als hier auf Erden. Nein, sammelt euch Schätze nicht auf Erden, sondern im Himmel. Aber warum ist diese Aufforderung zum Schätzesammeln da? Der Grund dafür ist, weil das menschliche Herz so geschaffen wurde. Unser Herz sucht immer nach etwas, wovon es gestillt werden kann, das einen unbegreiflichen Wunsch erfüllt. Das vermittelt uns auch der Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Herz neigt sich zu dem, was du am liebsten magst. Dein Herz hält sich an dem fest, was du als wertvoll erachtest. So ist unser Herz gestrickt. Gott hat uns als solche Wesen geschaffen, weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und er selbst so ist, nur dass bei Gott dieser Mangel nicht existiert, sondern er in sich selbst genügsam ist. Er muss es nirgends suchen, weil er selbst alle Fülle ist. Wir sehen das sogar im Leben von Jesus, dass es sein Ziel war, sein Wunsch war, dem Vater zu gefallen und seine Freude darin fand, das zu tun, was dem Vater verherrlichte. Und das lesen wir in Psalm 40, Vers 8 und 9, das lese ich kurz vor. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Also das Wunsch von Jesus war es und Jesus hatte Lust daran, sein Herz fand Freude daran, das zu tun, was Gott verherrlicht. In dem Vers 21 steht aber auch eine ganz wichtige Prämisse, warum wir einen Schatz im Himmel sammeln sollen. Und zwar, wir erkennen, dass es eine Prämisse ist oder ein Grund ist, warum wir unseren Schatz im Himmel sammeln sollen, weil es mit einem Denn anfängt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Weil unser Herz nach einem Schatz sucht, dass es folgen kann, will Jesus, dass wir unser Herz oder unseren Schatz im Himmel sammeln, dass unser Streben, unser Sammeln nach dem Schatz nicht vergebens ist, sondern dass es tatsächlich ewigen Wert hat. Und die große Frage, die wir uns jetzt vielleicht stellen, da wir wissen, unser Herz sucht nach etwas und es will einen Schatz sammeln und es folgt diesem Schatz und Jesus uns auffordert, einen Schatz zu sammeln, ist die Frage, wie? Wie sammle ich einen Schatz im Himmel und nicht auf der Erde? Und hier sind zwei Schritte essentiell. Erstens, dass wir erkennen, was für einen Schatz wir momentan sammeln und ob dieser Schatz irdisch ist oder himmlisch ist. Und zweitens, dass der Schatz im Himmel besser ist als der Schatz hier auf Erden. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt auf der richtigen Fährte. der Grund, warum Jesus hier die Sprache von Geld und Besitz verwendet, ist nicht von geringer Bedeutung. In erster Linie fordert er tatsächlich auf, hey, sucht nicht Reichtum oder Geld hier auf Erde zu sammeln. Und das ist tatsächlich das Streben von den meisten Menschen. Du könntest jeden jungen Menschen bestimmt hier fragen, was ihr Ziel im Leben ist oder ihr nächstes Ziel im Leben ist. Und du würdest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Antwort bekommen, erstmal reich werden, erstmal Geld machen und dann geht's weiter. Dann kann ich vielleicht reisen, dann kann ich das Leben genießen, dann gucke ich, wie es weitergeht. Aber erstmal Geld bekommen. Obwohl das der Haupttenor dieses Textes ist, ist es manchmal nicht so offensichtlich, was unser Schatz ist. Und doch hängt vieles und viele unserer Schätze, die nicht unbedingt selbst Geld sind, direkt mit Geld zusammen. Und um das zu überprüfen, musst du nur genau auf deine Kontoauszüge schauen oder die Kartenabrechnungen. Oder folg einfach dein Geld zu den Stellen, wo und wofür du es ausgibst. Und die Entdeckung, die wir machen, ist, dass wir uns vielleicht nicht die neueste Mode kaufen, weil das wäre ja zu offensichtlich. Aber der Nagellack, der muss dem momentanen Trend mitgehen. Unser Urlaub, der muss auch perfekt sein. Und wir treffen uns mit Freunden für einen Kaffee mal hier, für einen Ausflug mal da. Oder wir achten auf die beste Ernährung. Wir geben vielleicht viel Geld aus für einen Fitnessstudio-Besuch oder das, was wir kaufen als Nahrungsmittel. Wie viele Abende vergehen, wo wir Zeit vor dem Bildschirm verbringen, ob Filme, Serien, Nachrichten oder YouTube, Insta, Facebook? Wann ist die Anzahl an Stunden bei der Arbeit erreicht? Ja, in dieser Auflistung sind Zeit und Energie sehr eng verknüpft mit Geld. Du suchst, wie Matthew Henry das beschreiben würde, die Trinität dieser Welt zu dienen. Das lustvolle, säkulare Ich. Es beinhaltet, um ein paar Sachen aufzuzählen, Anerkennung, Gesundheit, Vergnügungen, Berühmtheit, Fähigkeiten und Erfolg. Der Schatz, der im Himmel ist, ist anders. Er ist Gott selbst. Er ist es, der unser wertvollstes Gut ist. Das sehen wir am Beispiel vom reichen Jüngling, wo Jesus ihn auffordert, all sein Besitz zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Und ihm nachzufolgen heißt, seinen Willen zu tun. Um hier ein paar Sachen praktisch aufzuzählen, ist es, anderen zu dienen, demütig zu sein, zu lieben, die guten Werke zu tun, die Christus für uns vorbereitet hat, dankbar zu sein, heilig zu sein, rein zu sein, Gott in allem zu verherrlichen, sogar für Christus zu leiden. Und das wird uns im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 26 anhand vom Beispiel von Mose sehr schön zum Ausdruck gebracht, wo sogar die Sprache von Reichtum und Schätzen verwendet wird. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Wir alle haben verschiedene Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, dass wir eigentlich nach irdischen Dingen trachten, wo unser altes Ich immer wieder aufkommt und es versucht, Sachen nachzujagen, die Zeit, Geld und Energie, unsere Zeit, Geld und Energie zu investieren, nach Sachen, die keinen Ewigkeitswert haben. Da wir jetzt aber identifiziert haben, was das himmlische und das irdische Schatz ist, merken wir vielleicht, dass da noch was fehlt. Weil wir haben diese Verse vielleicht schon gelesen, vielleicht hören wir sie zum ersten Mal. Aber in beiden Fällen verspüren wir, dass das Himmlische doch fern klingt. Wir sehen keinen echten Profit daraus, besonders wenn es auf Kosten von dem Hier und Jetzt kommt. Und es führt uns, und das führt uns zum zweiten und zum dritten Punkt, also Blinde sehen keine Schätze. Also das ist, jetzt ist wir auch, wir haben jetzt geguckt, was das himmlische und das irdische Schatz ist. Mir ist es wichtig zu sehen, dass das Himmlische besser ist als das Irdische. Weil es würde keiner von uns in ein Auto investieren, das, wo die Bremse nicht funktionieren, wo schon 300.000 Kilometer drauf sind. Nein, wir investieren in ein Auto, das hoffentlich lange hält, wo wir viel fahren können ohne Probleme. Wir entscheiden uns immer als Menschen für das, was am besten ist für uns. Und somit zum dritten Punkt. Blinde sehen keine Schätze. Die Antwort ist im ersten Blick nicht ganz so einfach, wie wir das Himmlische besser sehen können als das Irdische. Die Verse 22 und 23 werfen uns einige Fragen auf, die wir erst die Begriffe bestimmen müssen und erklären müssen und die bildliche Sprache verstehen müssen. Zum Beispiel, wie kann etwas, das Licht aufnimmt, das Auge, etwas sein, das Licht spendet? Weil es steht, die Lampe des Leibes ist das Auge. Was ist mit einem gesunden und einem bösen Auge gemeint? Oder wie ist das Licht, das in einem ist, Finsternis? Lass uns die Verse 22 und 23 nochmal lesen und Schritt für Schritt durcharbeiten. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Zum Ersten, die Lampe des Leibes ist das Auge. Diese Aussage könnte man auf zwei verschiedene Art und Weise verstehen. Ist das Auge irgendwie wie eine Taschenlampe, das etwas nach draußen beleuchtet, das wir wahrnehmen und dafür für unser Leib das zur Erkenntnis nimmt? Oder ist es vielmehr, dass es in uns hineinleuchtet und einen gewissen Zustand zeigt, wer wir sind? Aus diesem ersten Teilsatz, die Lampe des Leibes ist das Auge, können wir das noch nicht identifizieren. Aber was dieses Bild vermitteln will und deutlich machen will, ist, dass wie Licht erhellt, damit wir besser sehen können, so wie wenn wir in einen Raum reinkommen, in einen dunklen Raum reinkommen, das Licht anmachen, dann können wir besser sehen. So ist es auch wichtig, dass wir ein gutes Auge haben. Ein gutes Auge ist eins, das besser sehen kann, mehr sehen kann, weiter sehen kann. Also ist wie Licht, das dich besser sehen lässt, auch ein gutes Auge, das dich besser sehen lässt. Warum aber hier Leib verwendet wird und nicht Herz, wie in die zwei Verse davor, wo es um das Schätzesammeln ging und wo unser Herz sich befindet, liegt daran, dass es in diesen Versen nicht nur um den Bereich handelt, wo unsere Sehnsüchte und Wünsche sind, sondern unser ganzes Sein beinhaltet. Unser Denken, unser Verstand, das, was unsere Emotionen sogar Leitung gibt. Beides Mal wird erwähnt, dass das ganze Leib Licht sein wird. Und das ganze Leib finster sein wird. Also es bezieht sich nicht auf das Herz, das verfinstert oder erleuchtet ist. Also wir sehen es irgendwie auch, dass deine Augen sehr eng mit deinem ganzen Sein verbunden sind. Aber jetzt müssen wir noch klären, wie dieser Zusammenhang funktioniert. Und das können wir herausfinden, indem wir uns anschauen, was ein erleuchtetes oder ein gutes Auge ist und ein böses Auge ist. Jesus verwendet hier zwei Wenn-Dann-Aussagen. Und diese stehen im Gegensatz zueinander. Entweder ist dein Auge gut und einfältig, oder es ist böse und finster. Was bedeutet einfältig? Manche Übersetzungen verwenden gut oder lauter oder richtig sogar. Wortwörtlich beinhaltet dieses Wort die Einfachheit. Es ist frei zu sein von anderen Sachen, die stören. Das wird uns durch andere Stellen der Bibel, wo dieses Wort Einfalt verwendet wird, ein bisschen klarer. Das sind zwei Stellen, die ich kurz vorlesen würde. Kolosser 3, 22. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens. Also nicht geteiltes Herzens, sondern einfach eine einfache Haltung. Und die zweite Stelle ist Apostelgeschichte 2, 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Also sein einfältiges Auge, ein Auge, das klar sehen kann, wie klares, reines Wasser. Es ist lauter, darum verwendet, soweit ich weiß, die Schlachter lauter hier. Es ist nicht mit Dreck verschmutzt, dass man nicht mehr klar sehen kann. Du kennst bestimmt die Begebenheit, wenn du eine Person in einer Menschenmasse suchst und dann entdeckst du sie. Dann gilt es jetzt nur noch, bloß nicht Augenkontakt verlieren und du ignorierst alles andere und bewegst dich zu dieser Person. Das ist ein lautes Auge. Es weiß, wo es sich befindet. Es tappt nicht im Dunkeln herum, sondern es sieht ganz klar. Dieses Auge sieht, wo es hingeht, was das Ziel ist. Und es wandelt im Licht. Alle Entscheidungen deines Lebens sind gemäß dann der Erkenntnis gestaltet. Und zwar von der Erkenntnis Gottes. Dieses Auge weiß, dass die Ewigkeit noch kommt. Und es steuert dorthin. Diese Ewigkeit mit dem ewigen Licht zu verbringen, Gemeinschaft zu haben mit dem, der der Glanz aller Herrlichkeit ist. Das Strahlen der Freiheit, das in atemberaubende Schönheit alles übertrifft. Dieses Auge sammelt seinen Schatz im Himmel. Das böse Auge, in Schlussfolgerung dazu, ist eins, das betrübt ist. Das ist Wasser, das dreckig ist und wo der Schlamm die Sicht einfach erschwert. Man kann nicht klar sehen. Dieses Auge ist abgelenkt von allem drumherum. Es ist wie in der Pilgerreise von John Bunyan. Dieses Auge kommt am Jahrmarkt der Eitelkeiten an und weiß nicht, wo anzufangen. Es springt von einem zum nächsten und hat dabei den Ziel aus dem Augen verloren. Dieses Auge weiß nicht, wo es lang geht und führt dazu, dass es in Finsternis bleibt. Dazu möchte ich zwei Stellen lesen. Römer 1, 21. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihre Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und die zweite Stelle ist 1. Johannes 2, 11. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Dieses Auge macht das, was Gott nicht gefällt, weil es blind ist. Es steuert eine Ewigkeit entgegen, wo es ewig für immer dunkel sein wird, wo jedes Schimmer an Freude, jedes Funkeln an Liebe, jedes Leuchten an Hoffnung entzogen sein wird. Also können wir schlussfolgern, dass das gute Auge erleuchtet ist und das böse Auge im Dunkeln ist. Jetzt, die Bibel tut jetzt das Auge und das Herz auch oft als zusammenhängend beschreiben. Und zwar, dass das Auge das Herz repräsentiert oder widerspiegelt. In Psalm 101,5 ist die Rede von stolze Augen und ein hochmütiges Herz. Psalm 36,2 spricht von Gottlosigkeit des Herzens, weil es an Gottesfurcht vor Augen fehlt. Sprüche 21,4 beschreibt auch wieder stolze Augen und ein hochmütiges Herz. Und sagt auch noch, dass die Leuchte, also das, was man sieht und es wahrnimmt, der Gottlosen ein Zustand, die Sünde ist. Ein hochmütiges Auge erkennt man jetzt nicht daran, dass man stundenlang reinguckt und sagt, ah, das ist ein hochmütiges Auge. Nee, man erkennt es an dem Charakter der Person, der solche Augen hat. Ein hochmütiges Auge ist eine hochmütige Person. Ihr Blick ist darauf gerichtet, immer besser dazustehen als andere. Es guckt hinab auf andere. Also wichtig hier ist, auf das, was das Auge gerichtet ist. Es ist darauf gerichtet, sich besser darzustellen. Jetzt können wir das verbinden. Ein gutes Auge, das erleuchtet ist, weist hin auf ein Herz, das erleuchtet ist. Ein böses Auge, das in Finsternis ist, weist hin auf ein Herz, das in Finsternis ist. Daraus können wir jetzt sagen, dass das, was du suchst, alles auf das, was du dein Auge richtest, das widerspiegelt, was in deinem Herzen ist. Wenn du dein Leben so gestaltest, dass du mehr Geld bekommen willst, immer die besten Bilder posten kannst und dein Leben genießt und immer den einfachen Weg dir aussuchst, dann zeigt es, dass dein Herz auf Geld, Berühmtheit oder Anerkennung, Vergnügen und ein einfaches Leben gerichtet ist. Du sammelst dir letzten Endes Schätze hier auf Erden, weil alle deine Entscheidungen dieses Ziel verfolgen. Wenn du aber Zeit nimmst, um Menschen in Bedrängnis, in Not zu besuchen und zu helfen, mit Freude dein Geld gebrauchst und anderen zu helfen und nicht jeden Cent nachschaust und dass du auch dein Zehnten gibst, ohne auf den einen Euro zu achten, der vielleicht mehr ist als das. Wenn du der Sünde fliehst, deine Zeit ausnutzt und schaust, wo und wie du in Gottes Reich investieren kannst, dann sammelst du dir Schätze im Himmel. Weil du dadurch zeigst, dass Jesus dir wertvoll ist und du die Ewigkeit mit ihm verbringen willst. Was Jesus von seinen Nachfolgern hier fragt, ist: Wie wandelst du hier auf Erden? Mit Augen, die die Ewigkeit im Blick haben und dort ihren Schatz sammeln? Oder die auf alles auf das Hier und Jetzt setzen? Und das fragt er auch jeden Einzelnen von uns. Wie wandelst du? In Licht oder Finsternis? Und er ruft uns zu: Sammelt euch Schätze im Himmel. Und um ganz klar zu gehen, dass es keine dritte Option gibt, schließt er Vers 23 noch mit einer folgenden Warnung ab. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis? Weil das Herz so betrügerisch ist, kann es sein, dass manche Menschen denken, dass sie im Licht wandeln. Aber in die Taten, die sie tun und die Entscheidungen, die sie treffen, widerspiegelt nicht ein Leben, dessen Fokus auf die Ewigkeit gerichtet ist. Und Jesus fordert hier zur Prüfung auf. Weil wenn du behauptest, dass du voll Licht bist, aber dein Leben mit dieser Aussage nicht übereinstimmt, dann ist dein Zustand noch schlimmer als das davor. Weil du dann dein eigentliches Problem gar nicht siehst. Wer geht schon zum Arzt, wenn er heil ist, wenn er denkt, dass er gesund wäre? Wir besuchen nur einen Arzt, wenn wir krank sind oder irgendwie einer Kontrolle untergehen. Diese Warnung mit den zwei Zuständen des Herzens begründet Jesus damit dann in Vers 24. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Nicht, du sollst nicht zwei Herren dienen, sondern du kannst es nicht. Dein Herz wird sich immer für das eine oder das andere entscheiden. Entweder liebst du den einen und hasst den anderen, oder du hängst dich dem einen an und verachtest den anderen. Es ist einfach unmöglich, dass das menschliche Herz zwei entgegengesetzte Sachen dient. Entweder wirst du dein Leben lang suchen, dich selbst glücklich zu machen, oder du suchst, von Gott glücklich gemacht zu werden. Und damit komme ich zum vierten Punkt. Herzen erweckt Christus zu schätzen. Weil unsere Augen, Herzensaugen, auf Christus gerichtet sein sollten, ist es wichtig, dass wir jetzt auf Christus schauen. Und ich will eure Augen auf die Wurzel und das Geschlecht Davids, den glänzenden Morgenstern, richten. Jesus Christus selbst. Diese Verse, die wir betrachtet haben, befinden sich im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt von Jesus. Hier wird Gottes Reich beschrieben, das alte Gesetz aufgegriffen und erklärt und angewandt. Und Jesus zeigt dem Volk die Heiligkeit Gottes und den Maßstab, den sie erreichen müssten, um vor Gott gerecht zu sein. Er fordert auf, dass sie vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und er sagt auch, wenn ihre Gerechtigkeit nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer übertrifft, dann werden sie nicht in das Reich des Himmels eingehen. Aber Jesus weist auch darauf hin, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz hinwegzutun, sondern es zu erfüllen in seiner Vollkommenheit. Und wisst ihr, das Grundproblem ist, dass wir im Garten Eden schon längst das gute Auge für ein böses Auge ausgetauscht haben. Wir haben gedacht, es ist besser, dass wir selber bestimmen, was gut und böse ist. Wir wollen das, dass das Leben nur noch um uns dreht. Wir haben es bevorzugt, in der Finsternis zu leben, statt in seinem Licht. Und weil wir in diesem Zustand tot waren, wie wir in Römer gelesen hatten, verfinstert am Verstand, und wir gefangen waren und befreit sein mussten von dem Reich der Finsternis, wie wir es im Kolosser 1,13 lesen. Darum musste das Licht dieser Welt in die Finsternis hineinkommen. Aber selbst da waren wir durch unseren Stolz so blind, dass wir das Licht nicht wollten. Und wir haben das Licht dieser Welt, der unser Leben ist, am Kreuz umgebracht. Und es wurde dunkel, als dieses Licht seinen Kopf neigte und starb. Als er ins Grab gelegt wurde, dachten wir, ihn losgeworden sein, damit wir unsere Freiheit in der Finsternis weiterleben können. Aber 3 Tage später wurde die Finsternis für immer besiegt, weil alle Dunkelheit dieser Erde es nie zudecken kann. Als Jesus aus dem Grabe auferstand, trat er hervor mit der Macht, uns zu befreien. Und die gleiche Macht, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat und die am Anfang der Schöpfung sprach, es werde Licht, hat in unsere Herzen geleuchtet zum Lichtglanz und Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es war aufgrund von dem, was am Kreuz geschah, dass unsere Blindheit hinweggenommen wurde. Wir können jetzt klar sehen, wir können diesen Schatz im Himmel tatsächlich nachjagen und sammeln, weil Christus es ermöglicht hat. Du kannst nur deinen Fokus auf die Ewigkeit setzen, wenn deine Augen dafür geöffnet sind. Ansonsten wirst du es nie als den besseren Schatz sehen. Du wirst immer das Irdische bevorzugen. Es ist ein Werk, das Gott in deinem Herzen tut. Also ist alle Anstrengung von uns nutzlos. Und das ist die erste und wichtigste Sicht, wie das Auge die Leuchte des Leibes ist. Es leuchtet in uns hinein. Es ist wie den Schatz, den du im Ackerfeld gefunden hast. Und deine geistlichen Augen zu dieser Herrlichkeit geöffnet wurden. Und das, was du im Leben fokussierst, auch deine physischen Augen richtest, zeigt das, wie dein Herz ist. Wenn das stattgefunden hat, dann wirst du dich immer für das Bessere entscheiden und deinen Schatz im Himmel sammeln, weil dein Schatz Jesus selbst ist. Deine Ewigkeit steht fest. Das, was dein Herz, Verstand und Denken lenkt, ist dein Blick auf die Ewigkeit. Aber wie sieht es in unserem Alltag aus? Wie sieht es aus, nachdem unsere Augen zu dieser Herrlichkeit geöffnet wurden, zu diesem Schatz geöffnet wurden? Und am Anfang habe ich faszinierende Fakten über das Auge gesagt und wie viel Information, was uns prägt, über unsere Augen aufgenommen wird. Und hier komme ich zu der zweiten Sicht, wie das Auge die Leuchte des Leibes ist. Und zwar, das, auf was wir unsere Augen richten, prägt unser Inneres, prägt unser geistliches Leben. Wenn wir viele Filme, Serien schauen oder viel zocken, Werbungen durchblättern und ständig mit anderen vergleichen, es nimmt einen Einfluss auf uns und der Kampf gegen unser Fleisch fällt schwer. Blickst du aber auf Christus in seinem Wort, blickst in die Nöte und Situation von anderen, dann ist das Wandeln im Licht, das Schätze sammeln im Himmel umso einfacher. Und wir haben es so nötig, in einer Zeit, wo die Welt uns so vieles vor unseren Augen wirft, bewusst die Herrlichkeit Christi im Glauben vor unseren Augen zu stellen, damit unsere Herzen seinen Wert und ihn als das Beste und besseren Schatz sehen und nach ihm uns ausstrecken. Amen.